Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo. Und heute haben wir ein paar Überraschungen. Also auch Überraschungen für mich, weil ich weiß nicht, über welche Bücher wir jetzt eigentlich sprechen. Ich habe das Literaturteam eingeladen, das Bücherteam, und habe alle gefragt, welches Buch liest denn du gerade? Was ist dein Lieblingsbuch des Monats? Und jede und jeder hat eins mitgebracht. Wir sind zu viert. Hallo, grüß euch.
Hallo.
Ich stelle euch mal vor, alphabetisch mache ich das. Und wir fangen ziemlich weit hinten schon im Alphabet an, nämlich mit Katrin Stövesand. Das ist meine Sachbuchkollegin im Deutschlandfunk, Redakteurin, Moderatorin. Jeden Montag können Sie sie hören im Andruck. Das ist so die geballte Rezensionspower, würde ich sagen. Katrin, kannst du das mal kurz charakterisieren? Was machst du da?
Das ist erstmal eine nette Einleitung, vielen Dank, mit der geballten Rezensionspower. Ja, ich bin Redakteurin für die Sendung, das heißt, ich suche zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus, welche Bücher stellen wir denn überhaupt vor, was sind so die Schwerpunkte im Herbst, damit beschäftigst du dich ja auch immer regelmäßig, Christian, und das ist dann sehr spannend zu gucken, welche Themen gerade ziehen, und ja, dann schauen wir, welche Bücher am überzeugendsten sind, weil wir bei Andruck versuchen, nur Buchempfehlungen zu senden, keine Verrisse. Es sei denn, man muss wirklich ausdrücklich mal vor einem Buch warnen, das vielleicht woanders gut besprochen wird. Ja, und das ist dann jedes halbe Jahr wieder die neue Herausforderung.
Und da haben wir eigentlich ein relativ ähnliches Beuteschema, würde ich sagen, von den Büchern her. Bei dir eben die geballte Rezensionspower, bei mir deutlich mehr so Gespräche und Interviews. Aber inhaltlich sind wir doch relativ dicht beieinander, glaube ich. Im Alphabet der nächste nach Stövesand kommt das W mit Florian Felix Wey. Der kennt sich auch aus mit Sachbüchern, lange im Geschäft. Früher hast du aber auch Belletristik gemacht, ne?
Ja, aber mit dem Alter legt sich das. Dann will man tatsächlich Dinge lesen, die sich nicht immer wiederholen. Das tut's in der Belletristik thematisch jedenfalls ziemlich viel. Ich bin übrigens dankbar, dass dank der Kollegin, die jetzt gleich kommt, ich endlich mal nicht am Schluss im Alphabet.
Ja, ich war auch überrascht, die Erste zu sein, ist sonst nie so.
Ja, da ahnt man schon, wir gehen ganz weit nach hinten ins Alphabet mit dem Z. Die Miriam C. ist auch hier. Ja, hallo.
Hallo.
Du bist aus unserer Sicht jetzt, ich habe vorhin gesagt, so, wir sind das Literaturteam, du bist jetzt die richtige Literaturkollegin.
Ja, ich bin vielleicht noch jung genug, mir ist noch nicht der Spaß an den Romanen vergangen, aber tatsächlich habe ich das Argument schon von ein paar Kolleginnen gehört, also wer weiß, wenn wir in 10 Jahren hier sitzen, sage ich vielleicht genau das Gleiche. Aber genau, ich bin für die Belletristik zuständig, nicht nur in dieser Runde, auch bei der Lesart, die wochentags läuft, von Montag bis Freitag da. Die bestücke ich vor allem redaktionell und entscheide dann zusammen mit dem Team eben, welche AutorInnen laden wir zum Gespräch ein, welche Titel wollen wir besprechen und was gibt es sonst für Themen rund um die Welt der Bücher, die uns und die HörerInnen interessieren könnten.
Sehr schön. Ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid, und ich freue mich noch mehr, dass ihr alle ein Buch mitgebracht habt. Ich habe das vorhin schon angedeutet, ich habe keine Ahnung, was ihr mitgebracht habt, und ihr wiederum wisst auch nicht, was ich mitgebracht habe. Wir haben nur sichergestellt, dass nicht wir zufällig zweimal das gleiche Buch hier haben. Insbesondere mit dir, Katrin, wäre das ja zwischen mir und dir so eine Doppelungsgefahr. Deswegen hatten wir vorher gesagt, ihr nennt mir alle die Initialen der Autoren und Autorinnen der Bücher. Dadurch haben wir sichergestellt, dass es keine Doppelung gibt. Was es wird, wissen wir nicht. Wir wissen auch noch nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt eigentlich reden. Deswegen habe ich mal wieder hier so auf Zettel so albern kleine Kügelchen gebastelt und habe da Nummern reingeschrieben. Ich werf die euch mal zu.
Danke.
Und ihr verratet mir mal, was ihr für eine Nummer jetzt gewonnen habt.
Das ist typisch. Jetzt bin ich doch wieder Letzter.
Du hast die 4 gezogen, Florian.
Ha, aber Miriam? Ich bin dafür jetzt mal Erste. Ich bin Nummer 1.
Ah, die Nummer 1 mit der Belletristik. Das ist sehr schön. Ich habe die Nummer 3. Dann bist du, Katrin, dann musst du die 2 haben.
Wunderbar. Ihr werdet das besser sehen dort in Berlin.
Das stimmt. Du bist nämlich in Köln. Das habe ich noch gar nicht verraten. Genau. Also wir 3 sitzen in Berlin und haben jetzt hier wirklich physisch Zettelchen geworfen. Der Einzige, der jetzt nicht geöffnet wurde, weil ich nicht bis nach Köln werfen kann, das ist eben deine Nummer 2. Das heißt, die Miriam C. legt gleich los mit der Belletristik. Und was hast du uns für ein Buch mitgebracht?
Ein Roman, der angelehnt ist an einen nicht-fiktionalen Text. Ich habe eine Art Gerichtsreportage mitgebracht, also eine Textsorte, der ich ehrlich gesagt so ein kleines Revival zuschreiben würde. In den letzten Jahren wurden ja erst die Gerichtsreportagen von Gabriele Tergit wiederentdeckt aus der Weimarer Republik. Nächste Woche erscheint auf Deutsch ein Bericht, den Emmanuel Carrère, der französische Schriftsteller, geschrieben hat, über den Prozess um die Terroranschläge in der Konzerthalle Bataclan in Paris 2015. Und ich habe jetzt eine Gerichtsreportage, also ein Roman, Schrägstrich, Gerichtsreportage mitgebracht von der österreichischen Autorin Katrin Rögler, die schreibt über den historischen Prozess unserer Zeit. Christian, du sagst schon, ja, über den NSU-Prozess schreibt sie. Also über diesen mammutmäßigen Prozess. Ich habe es nochmal nachgeschaut, 438 Verhandlungstage von 2013 bis 2018 fand das Ganze in München statt. Und Katrin Rögler war dabei, zumindest an ein paar Tagen. Und davon erzählt sie jetzt aus einer Perspektive, die mich als erstes total überrascht hat. Sie erzählt nämlich aus der Perspektive des Saalpublikums. Also nicht die JournalistInnen, nicht die Angehörigen, es sind die Leute, die sich einfach interessieren für diesen Prozess, die einfach aus Interesse, Privatpersonen, die einfach aus Interesse gekommen sind.
Das heißt, da hat sie da auch so mit diesem ganz normalen Publikum mit drin gesessen?
Ja. Genau, also sie hatte keinen speziellen Platz bei den Medienleuten, die waren irgendwo anders. Sie saß bei den, sie nennt das so Gerichtsleien oder so auch, ne? Bei den Leuten, die wirklich tatsächlich auch überrascht waren, wie bürokratisch so ein Prozess ist, wie ewig das dauert, dann gibt's Unterbrechungen, dann wird das und das vorgelesen, dann gibt's den und den Einspruch und so. Und was ich jetzt aber so spannend finde an dem Roman, sie macht aus diesen Personen, die alle auf der ZuschauerInnen-Tribüne sitzen, ein Wir. Also sie spricht von diesen Personen als Wir, sie bindet die quasi zusammen und meine erste Reaktion war, das ist ja skandalös. Wie kann sie denn aus diesen Leuten einfach ein Wir machen, die da so zusammengewürfelt sind? Was hält die denn zusammen? Und tatsächlich ist das die große Frage dieses Romans. Was verbindet diese Menschen, die zu diesem Prozess gekommen sind, die sich die ganze Zeit auch fragen, was haben wir eigentlich mit dem Prozess zu tun? Die sich irgendwie nach einem Urteil sehnen, die dann völlig überrascht sind von der Bürokratie, überrascht sind, wie viel auch schon entschieden ist, allein durch die Anklageschrift und die Konzentration zum Beispiel auf eine Hauptangeklagte, Beate Zschäpe.
Und so gar nicht die Involvierung der staatlichen Behörden, ne? Das war ja großer Kritikpunkt.
Genau das, aber auch zahlreiche HelferInnen, ja, die da irgendwie beteiligt waren, die kommen tatsächlich einfach auch dann nicht mehr in der Anklageschrift oder sowas vor und dann eben auch nicht mehr in dem laufenden Prozess da. Und der Text sucht eigentlich auch die ganze Zeit, was ist denn unsere Sprecherposition, die Position eben dieses Wirs, wer sind wir als Kollektiv, das hier zuschaut. Das ist ein ziemlich riskantes Verfahren, aber ich finde das interessant, als Romanprojekt, ja, als die Frage zu stellen, auch an die Literatur, wer, wenn nicht die Literatur, kann denn eben diese Idee einer Fiktion entwerfen, wer ein Wir ist als Kollektiv und als Gesellschaft.
Da drängt sich mir sofort die Frage auf, sitzt denn in diesem offenen Auditorium nicht auch ein rechtsradikaler Sympathisantenblock?
Ja, das gehört sozusagen zu den besten Szenen auch des Romans, wie sie auch beschreibt, dass irgendwann nämlich tatsächlich die Neonazis auf der ZuschauerInnen-Tribüne auch Platz nehmen, die dann sich durch bestimmte Symbole, Kleidung erkenntlich zeigen und die Stimmung im Saal verändert sich. Absolut, wenn diese Leute in der Überzahl sind, dann wird auch mal den Angeklagten vielleicht zugezwinkert oder so verschwörerisch zugelächelt, ne? Also je nachdem, wer auf dieser ZuschauerInnen-Tribüne ist, ist die Stimmung im Saal total verändert.
Das heißt aber, dass wir, das erzählerische Wir, die Protagonistin sozusagen im Plural, das muss sich ja ändern, das muss sich ja fragmentieren, schwimmen, einfach umformen von Tag zu Tag.
Tatsächlich grenzt es sich ab von diesen Neonazis im Publikum. Das sind die Leute, die nicht so richtig zu dem Wir dazugehören. Aber es gibt dann so einzelne Figuren, einzelne SprecherInnen-Positionen. Es gibt zum Beispiel eine Oma gegen rechts, die in diesem Wir auftaucht. Es gibt einen Blogger Klaus, der da auftaucht in diesem Wir. Also es charakterisieren sich einzelne Personen raus, aber es wird sich eben immer auch wieder auf diese Wir-Position berufen.
Ich habe ja ehrlich gesagt zuerst an die Angehörigen gedacht oder hatten die nochmal einen extra Bereich, wo die saßen?
Ja, die kommen tatsächlich auch vor, die Angehörigen, dann wenn sie zum Beispiel in den ZeugInnenstand berufen werden. Da gibt es jetzt aber tatsächlich keine Vermischung mit dieser Publikumstribüne.
Weil das wäre ziemlich anmaßend, daraus ein Wir zu konstruieren als Schriftstellerin, die ja mit den Opfern gar nicht verwandt ist.
Das kommt tatsächlich immer mal vor, aber vor allem eben kommen sie dann mit ihren Aussagen vor. Also zum Beispiel dieses Wir zwingt sich dann auch immer, Mensch, eigentlich geht's ja hier um diese Angehörigen und eigentlich wollen wir uns ja nicht auf diese Hauptangeklagte versteifen, sondern Moment mal, erinnern uns wir mal, wie geht's denn der Witwe von einem Ermordeten, deren verstorbener Mann kriminalisiert wurde durch seinen Tod und dem vorgeworfen wurde. Eigentlich seid ihr doch die kriminelle Vereinigung. Also das sind Aussagen, die auftauchen, aber eben mit einigem Abstand, weil die ZuschauerInnen-Tribüne davon offensichtlich separiert ist.
Ich muss sagen, ich habe immer sehr, sehr ambivalente Gefühle, wenn ich von solchen Romanen höre, die so echte, reale Stoffe so fiktionalisieren. Also zum einen frage ich mich mal, wie gründlich ist das recherchiert? Wie sehr ist es ein Tatsachenbericht, wie sehr trennt sich dann auch jemand, weil Literatur will ja auch was Eigenes schaffen. Und wenn sich das zu sehr dann separiert von der Wirklichkeit, überschreibt es dann nicht auch die Wirklichkeit? Also wenn ich dann so einen ganzen Roman lese und ja im Gegensatz zu Katrin Kreugler nicht in dem Prozess war, glaube ich dann vielleicht ein bisschen mehr an ihre Fiktion als die Wirklichkeit. Geht sie irgendwie auf diese Problematik ein oder wie hast du das gelesen?
Also ich glaube, das rettet sie mit dieser Erzählperspektive oder das umgeht sie mit der Erzählperspektive, weil eigentlich über wen ja wirklich noch gar nicht berichtet wurde, sind irgendwelche Privatpersonen, die sich das einfach stimmt. diesen Prozess angeschaut haben. Also sonst war das ja sehr präsent in den Medien. Es gibt zahlreiche Sachbücher natürlich über das Thema. Aber was Personen denken oder fühlen, die erstmal nicht an dem Prozess beteiligt sind, aber natürlich was damit zu tun haben, weil sie in einem Land gelebt haben, in einer Gesellschaft, in der das passiert ist, das versucht, glaube ich, der Text einzufangen. Und ansonsten arbeitet er teilweise mit zum Beispiel Ausschnitten, das legt sie dann im Nachwort kurz offen, der Protokolle, die ja ein Journalistenteam ja. erstellt hat. Also sie arbeitet teilweise natürlich mit authentischen Zitaten und realen Versatzstücken.
Das stimmt, das gibt es auch als mehrbändige Ausgabe, diese ganzen Protokolle, weil, das ja. habe ich erst im Rahmen dieses NSU-Prozesses gelernt, tatsächlich bei diesen mündlichen Prozessen im deutschen Rechtssystem schlicht und ergreifend keine Protokolle angefertigt werden, was ich einigermaßen krass finde.
Ja, es wird nur, glaube ich, ja. mitstenografiert, ja. Was sozusagen, was man anweist.
Aber nur sehr selektiv.
Ja, selektiv
zusammen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz aufpassen, ja. weil die liebe Katrin nämlich ist toll, die nicht
glauben ja, ich will euch nicht immer nicht ins Wort fallen,
Luft, aber... Doch, tu das, ja.
Nee, es wirkt ja so, einfach nochmal als Nachfrage, als würde Katrin Röckler da ein ganz, ganz zentrales Motiv des Rechtsextremismus ja nicht nur adaptieren, sondern versuchen zu erobern, weil dieses Wir gegen Sie, das ist ja ganz zentral im Rechtsextremen, im Rechtsradikalen vor allem. Und da wird ja versucht zu suggerieren, wir sind die Mehrheit und ihr habt es alle nur noch nicht gepeilt. Und sie versucht das ja offensichtlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, zu adaptieren und umzudrehen. Nee, die Mehrheitsgesellschaft, die sitzt hier und ist sich ziemlich einig, dass wir das nicht wollen. Habe ich das richtig verstanden, dass sie das versucht? Und wenn ja, wie gelingt das denn? Also schafft sie auch so ein, beim Lesen für dich, so ein Wir-Gefühl, das mal etwas entgegensetzt, diesem Motiv, diesem Schema?
Ich glaube, das Vorhaben hast du ganz treffend beschrieben, Katrin. Ich glaube, das ist es absolut. Was gibt es denn noch für ein positiv besetztes Wir-Kollektiv, was hier mit zuschaut oder mit sichtbar wird? Ich finde, es gelingt tatsächlich durchwachsen. Also an manchen Stellen dachte ich so, ja, finde ich mich irgendwie wieder auch in einem Reflexionsprozess, wie man sich zu diesem NSU-Prozess verhält. Manchmal erkennt man richtig beim Schreiben, wie schwierig das ist. Also wie sie sucht, wie sie eine SprecherInnenposition sucht und dann auf vielleicht auch manchmal naive oder skurrile Beobachten ausweichen muss. Also ich finde es tatsächlich als Buch insgesamt durchwachsen, als Idee, aber wahnsinnig interessant.
Und dieses Buch von Katrin Röckler, sag nochmal, wie genau heißt es, wo kriegen wir es?
Es heißt Laufendes Verfahren. Katrin Röckler hat es geschrieben, vor wenigen Tagen erschienen im S. Fischer Verlag, 203 Seiten, 24 Euro kostet die gebundene Ausgabe.
Dankeschön, Miriam C. Und die Nummer 2, als wir vorhin ausgelost haben, die Nummer 2 ist jetzt Katrin Stövesand, unsere Sachbuchkollegin von Andruck im Deutschlandfunk. Katrin, was hast du mitgebracht für ein Buch?
Ich habe mitgebracht von Arthur Weigand, Die Verräter. Arthur Weigand ist ein Journalist, auch relativ jung noch, 29, aber schon recht erfolgreich, hat auch schon mehrere Stationen hinter sich. Ja, Die Verräter, wer sind die denn? Das zieht sich als Motiv durch das Buch als roter Faden. Da sich das gesamte Buch um das Erbe der Sowjetunion dreht, geht es einmal um dieses Gefühl, was man damals hatte. Also um einen herum könnte jeder Verräter sein, weshalb man nicht gern offen spricht, weshalb man nicht gern auffällt. Dann sind die Verräter eben diejenigen, die die Heimat, also die Post-Sowjetstaaten, verlassen haben. Die Verräter, das sind in den Augen der Putinisten, die er auch schildert in dem Buch, diejenigen, die gegen den Krieg, gegen die Ukraine sind. Dann sind das in den Augen der Ukrainer diejenigen, die sich dem Militäreinsatz entziehen und so weiter. Also das Buch springt da sehr lebhaft hin und her zwischen Orten, Personen und Perspektiven. Und vielleicht muss man dazu einfach sagen, dass der Autor Mitte der 90er Jahre in Kasachstan geboren wurde, in einem Ort namens Uspenka. Und das spielt auch eine ganz zentrale Rolle in dem Buch. Seine Eltern sind dann eben wegen mangelnder Perspektiven in der Heimat mit ihm nach Deutschland ausgewandert. Der Vater ist Russlanddeutscher, deshalb bestand diese Möglichkeit. Und dieser Verrat, eben dieses Verraten, das ist manchmal pauschal, manchmal ist es assoziativ, zum Beispiel wenn er die Deutschen als Verräter bezeichnet, die 2015 erst Fremde willkommen heißen und sie dann doch irgendwie lästig finden. Und ja, dass sich das so durchzieht, das soll natürlich catchy sein. Einerseits eben der rote Faden, andererseits soll das auch so ein bisschen provozieren, Widerspruch erregen und in den Text hineinziehen. Und im Laufe des Buches wird es aber immer konkreter und fassbarer, wie zentral der Begriff Verrat ist in sowjetisch geprägten Gesellschaften.
Das hätte ich jetzt überhaupt nie gedacht. Das heißt, das ist aber auch eine ziemliche Selbstqual, muss das für ihn gewesen sein, das zu schreiben.
Total, total. Das liest man auch. Also er bezeichnet sich auch selber als unsichtbar und heimatlos. Also es ist wirklich eine Qual, die er dadurch lebt. Und er laviert eben zwischen den Orten und den Dingen. Er laviert auch zwischen den Genres. Also er wollte eigentlich einen Roman schreiben. Das ist ihm aber nach Ausweitung des Krieges nicht mehr gelungen, wie er auch im Deutschlandfunk-Interview sagte. Das war einfach alles zu bewegend für ihn. Und so wirken auch diese Texte eben. Manche sind Erzählungen, andere schildern eher Biografisches. Manche Texte erinnern an Essays. Und diese Zerrissenheit des Autors durch den Eindruck dieses Krieges, der findet dann eben auch in dieser unsystematischen Schreibweise Ausdruck. Mhm. Wobei das auch gar nicht stört. Ne? Also es ist, das macht total neugierig. Man leidet auch so ein bisschen mit. Und so kann man dieses Buch auch tatsächlich so in einem Rutsch durchlesen.
Das ist ja auch sehr authentisch. Ne? Ich denke jetzt gerade, wir haben auf der Buchmesse mit Tanja Majatschuk gesprochen, die ja auch sagte, ich kann eigentlich gar keine Romane mehr schreiben. Mhm. Das ist ja so ein ganz ähnliches Motiv.
Total, aber es hat auch Wortwitz. Ne? Also es hat diese russische Traurigkeit, wenn man so will. Aber es hat auch Wortwitz. Es erklärt wahnsinnig viel auch über die russischsprachige Community in Deutschland, sowohl die Putin-Treue als auch die Kreml-gegnerische. Dazu vielleicht mal eine kurze Episode. Er besucht eine Freundin der Eltern, die hat er irgendwie bei Facebook getroffen und zwar auch dann, oder Telegram war es auf jeden Fall, auch mit den üblichen Kreml-Pharasen, die sie da verbreitet hat. Und da ist er neugierig geworden. Also die wohnt eben auch in Deutschland, die besucht er, die ist komplett anti-westlich eingestellt und der Kreml-Propaganda anheimgefallen. Und da versucht er im Gespräch mit ihr zu argumentieren. Das fruchtet natürlich nicht. Die gelernten Sätze, die stehen bei ihr. Und obwohl diese Frau eben eigentlich total gesettelt ist in Deutschland, hat sie nur Feindvokabular für den Westen parat. Und Weigand versucht trotzdem, also er ist natürlich traurig darüber, dass das überhaupt nicht gelingt, in Dialog zu treten. Und er versucht, sich das zu erklären, wie das kommt. Und im Interview klang das dann so.
Am Endeffekt, es ist ein radikaler Zweifel, die diese Putinisten haben an allem, was westlich ist, an allem, was ganz, ganz, ganz tief sogar vielleicht die Wahrheit sein könnte, aber irgendwie ihre eigene Existenz anzweifelt, ihren eigenen Glauben an diese Vergangenheit, an das Russische, an das Sowjetische, an diese russische Welt, in der alles noch gut schien. Und meistens ist es fast ein Gefühl, was ich jetzt auch in letzter Zeit mitbekommen habe, dass es sehr, sehr stark gekoppelt ist an der Jugend, weil die meisten Menschen, die hier sind, haben den Zusammenbruch der Sowjetunion in ihrer Jugend erlebt.
Ja, so wie seine Eltern eben auch. Und er erzählt eben auch viel aus der Vergangenheit seiner Eltern, so als wäre er eben dabei gewesen. Dann ist er eben wieder der Ich-Erzähler, springt da eben von autobiografischem zu Ich-Erzähler. Und es ist eben, wie gesagt, sehr lebhaft. Einerseits komisch, einerseits traurig, aber wirklich sehr bewegend.
Ja, dieser Punkt, hier zu leben, den Westen so komplett abzulehnen, das ist natürlich eine Erklärung zu sagen, irgendwie so in der Jugend ist da alles zusammengebrochen. Auf der anderen Seite, das ist jetzt ja schon ein paar Jährchen her.
Ja, ja, absolut. Er verteidigt das auch nicht.
Nee, das habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Ja, ja. Nur, weil ich mich das auch wundere, ich kenne so um sieben Ecken, kenne ich auch eine Frau, die jetzt auch über den Ukraine-Krieg ist, die Familie komplett zerflogen, weil ihr Mann total der Putin-Anhänger ist. Da ist dann quasi die Familie noch, die teilweise noch in Russland ist, die sind da schon kritischer gegenüber dem Krieg, die wiederum kann sich jetzt aber quasi auch nicht mehr besuchen, weil man ja überhaupt nicht mehr so einfach hin und her kommt und so weiter und so fort. Und ich verstehe das tatsächlich immer nicht so ganz, weil das ist ja jahrelang hier. Ist das dann, dass die einfach zu sehr ausschließlich russisches Fernsehen gucken? Oder wie kommt so ein ungebrochenes Weltbild zu
schließen? Das kommt auch, die Zombie-Kästen werden die Fernseher genannt von den kritischen Ex-Sowjet-Bürgern, wie auch immer, oder jetzt Kasachen, wie auch immer. Auf jeden Fall, die kritische Seite nennt das Zombie-Kästen. Und es ist so ein bisschen so, also es kam jetzt ja auch gerade das Buch von Nikolai Eplé raus, Die unbequeme Vergangenheit. Und er erklärt sehr schön, dass es eigentlich für die ehemals Bewohner der Sowjetunion, wie auch für deren Nachkommen, also transgenerationale Traumata, immer nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du hast das Rückgrat, weil es dir mitgegeben wurde und du bist kritisch, oder du bist systemtreu. Es gibt nichts dazwischen. Und es gibt eben für diese Masse, die natürlich eher vielleicht Sicherheit möchte, verständlicherweise, wer möchte schon weggesperrt oder getötet werden, ist ja jetzt auch alles wieder möglich in bestimmten Ländern. Es gibt einfach so eine Tradition dieses Verhaltens. Das ist auch noch nicht ausgemerzt nach diesem Vierteljahrhundert, in dem es dieses System nicht gibt. Und das wird einfach in diesem Nicht-Roman, der einer werden sollte, nochmal wahnsinnig deutlich. Auch eben, er sagt auch mit diesen Familienmitgliedern. Er versucht zum Beispiel auch einen Cousin in Russland zu überzeugen, dass der bitte nach Kasachstan geht, in dieses Dorf, um sich vor dem Einzug zum Krieg zu schützen. Der glaubt ihm einfach nicht. Und er sagt, in diese Familie wird auch nach dem Frieden kein Frieden mehr einkehren.
Nee, wie soll das möglich sein? Das klingt wahnsinnig bedrückend und intensiv und nach einer wirklich guten Lektüre. Sagst du uns nochmal Titel und Autor und wo wir es kaufen können?
Sehr gern. Autor Arthur Weigand, Die Verräter. Erschienen ist das beim Hansa Berlin Verlag und die 157 Seiten kosten 22 Euro.
Das Lieblingsbuch des Monats von Katrin Stöbesand. Dankeschön.
Die Lesart am Samstag und heute ungewöhnlich, nämlich eine forsche Viererrunde, die wir hier sind. Zwei Männer, zwei Frauen. Christian Raphansel, der eigentliche Moderator, ist jetzt dran mit seinem Buchtipp. Deswegen habe ich übernommen und frage ihn jetzt, Christian, was hast du mitgebracht?
Dankeschön. Ich habe ein Buch herausgesucht, weil ich ein bisschen an meinen eigenen Vorurteilen arbeiten will. Ich habe da so eine alte Feindschaft, Vorurteile. Ich weiß, ich bin da ungerecht, aber es fällt mir so unglaublich schwer, gerecht zu sein. Ich denke dann automatisch immer gleich so, boah, die haben hier doch nichts zu suchen. Die sind zu laut und wetten, die klauen schon wieder. Und dann geht doch einfach weg. Und gerade wenn ich denke so, ah nee, Christian, du müsstest es eigentlich besser wissen, zack, klauen die schon wieder vor meinen Augen von meinem Teller. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine.
Gerade alle Wespen. Die Luft angehalten.
Ich rede von Wespen. Und deshalb habe ich dieses schöne Buch hier mitgebracht. Ui. Wespen, eine Versöhnung von Sirian Sumner. Das ist eine walisische Biologin, die ist eine Wespenforscherin. Seit mehr als 3 Jahrzehnten forscht sie zu diesen kleinen Insekten. Die ist Professorin für Verhaltensökologie am University College in London. Und wenn die über Wespen schreibt, dann sieht man sie quasi vor sich, wie ihre Augen strahlen, wie die aus der Begeisterung, aus dem Schwärmen nicht rauskommt. Deswegen gibt's da ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig Tipps gegen Wespen zum Beispiel in dem Buch. Also das Einzige, was man irgendwie so halbwegs als Tipp werten könnte, ist, wenn sie sagt, okay, wenn die dich dann beim Picknick mal wieder überfallen und versuchen, in deinen Mund reinzufliegen, weil du noch Kuchenreste am Mundwinkel kleben hast und die dich mit einer Essensquelle verwechseln, das Einzige, was du machen kannst, ist, geh halt weg. Das finde ich, ist jetzt schon mal nicht so ein richtig guter Tipp gegen Wespen, ist aber quasi so das Einzige, was ich in dem Buch erfahren kann. Ansonsten erfahre ich sehr viel über Wespen. Zum Beispiel, dass diese Wespen, die uns beim Picknick so sehr nerven, dass das nur eine winzig kleine Minderheit der Wespen ist. Es gibt also tausende Wespenarten da alleine im Vereinigten Königreich, wo sie das schreibt. Es gibt 100.000 bekannte Arten, wahrscheinlich natürlich noch deutlich mehr, die man nie erkannt hat. Und die meisten davon sind überhaupt nicht diese sozialen Wespen, wie sie heißen, die also in Völkern, in Staaten leben und uns so derartig piesacken, sondern die meisten sind solitäre Wespen. Das sind Wespen, die nicht so im Schwarm irgendwo auftauchen, sondern die wirklich einzeln zum Beispiel andere Insekten jagen, die Kadaver zerlegen, die auch vom Blütennektar leben, also auch Wespen bestäuben Pflanzen. Und sie sagt, also die Wespen sind eigentlich die verkannten kleinen Tiere und sind eigentlich viel cleverer und viel cooler als diese Bienen. Die Bienen sind so ein bisschen dumm, die sind so ein bisschen tump. Ist ja vielleicht auch kein Wunder, weil so eine Blüte, die kann ja nicht wegfliegen, die kann sich nicht verstecken. Eine Wespe dagegen, die muss ja auf Jagd
Raubtier,
gehen.
Raubtier.
Ja.
Ja, das sind ja auch Allesfresser, wie die Ratten. Ne?
Ja, auch wieder sehr charmanter Vergleich. Ja. Also da erzählt sie ganz viele Geschichten, von denen ich jetzt mit Sicherheit die Hälfte irgendwie falsch wiedergebe. Also ich muss mich jetzt schon mal gleich entschuldigen bei Sirian Sumner und allen Biologinnen, die uns zuhören, für meine Ungenauigkeiten. Aber allein dadurch, dass die auf die Jagd gehen müssen und als Parasiten leben, also das ist einfach unfassbar faszinierend. Dieser Stachel zum Beispiel, der ist ursprünglich entstanden als so eine Art Legeröhre, um die Eier in kleine winzige Spalten legen zu können. Dann irgendwann sind sie dann übergegangen, irgendwie die Eier in andere Insekten reinzulegen oder auf eine Raupe oder auf einen Käfer, irgendwie so auf den Rücken. Dann war so ein bisschen Gift dabei, damit das Ei nicht abgestoßen wird. Naja, und irgendwann kam dann die große Erfindung, dass das Gift vielleicht noch besser ist und dass dann diese Legeröhre kürzer würde, stabiler wurde und dass man dann mit dem Gift dieses Beutetier schön lähmen kann. Und das ist wirklich spannend. Also sie ist halt eben auch Biologin. Also dieses enge Verhältnis zwischen Wespen und Viren und Gift, also was die selber produzieren, produzieren, dass die eigene Viren haben, die dann zum Beispiel auch das Immunsystem des Wirtstieres unterdrücken. Das geht auch so weit, dass dann zum Beispiel diese Viren dafür sorgen, dass dann im Wirtstier der Speichel sich verändert, sodass die ganz besonders gut fressen können, sodass sie ganz besonders fett werden und gar nicht merken, wie sie gerade schon von hinten aufgefressen werden.
Ich muss jetzt den Hörerinnen und Hörern sagen, dass beim Kollegen Raab-Hansel
die Augen leuchten.
Diabolisches Leuchten in den Augen. Ja, fasziniert von dieser Art, die Welt zu beherrschen.
Auch, also ihr habt vielleicht eine, also die absolute Schockerwespe, von der habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Juwelwespe. Ein Beutetier von der ist die amerikanische Großschabe. Und die ist nicht nur vom Namen her groß, die ist also auch ein Vielfaches größer. Also wie soll überhaupt eine Wespe die erlegen und lebendig zu Hause ins Nest tragen? Das haut überhaupt nicht hin. Das heißt, diese Wespe, die schafft es. Erst mit einem Stich in den Thorax sorgt sie dafür, dass die Vorderbeine dieser Großschabe gelähmt sind und sie deswegen sich nicht mehr wehren kann. Dann kommt ein zweiter Stich, die kann also das Gift auch unterschiedlich dosieren, direkt ins Gehirn. Dadurch werden so Andockstellen für Neurotransmitter blockiert. Dadurch kann diese Schabe sich zwar noch so gerade so ein bisschen bewegen, kann aber nicht mehr steuern, was sie tut, weil diese Blockade zwischen Hirn und den Beinen vorhanden ist, weshalb dann die Wespe kurzerhand einen Fühler benutzt von dieser Schabe, um die zu lenken, wo die hingehen soll. Und dann reitet die quasi auf der Schabe zurück ins Nest. Wow. Die Schabe kann sich also nur noch bewegen, latscht selber quasi dahin, bis sie dann da gelähmt liegen bleibt und dann werden da die Eier hingelegt und die Wespe kann abhauen und
das leuchtet in den Augen. Wird immer
ich verstehe auch nicht so ganz, wie die Verteidigungsschrift dieses aussieht. Außer, dass sie uns vielleicht doch ähnlicher ist und wir uns gerade fragen sollten, warum wir uns eigentlich vor künstlicher Intelligenz fürchten.
Ja, das stimmt. Ja. Zu der Versöhnung kommen wir doch versprochen oder zu der Frage nach der Versöhnung. Aber dieses Buch hagelt natürlich von diesen Horrorgeschichten und es wundert einen insofern überhaupt nicht, dass die Wespe so Vorlage ist im Literaturbereich, im Filmbereich. Also angefangen, was weiß ich, Agatha Christie irgendwie das Wespennest, wo dann irgendwie Wespengift eine Mordwaffe ist. Oder es gab irgendwie in den 50ern gab es häufig so diesen Film, so die Wespenfrau. Ein komplett absurder Film mit einer Frau, die eben diese Wespenteile hat, um Männer zu verführen, um die dann mit Gift zu erledigen. Also einigermaßen sexistisch. Also,
aber alle Vorurteile basieren ja offensichtlich auf
Realität. Ich dachte auch wirklich, irgendwie, also selbst die Alien-Filme könnten eigentlich irgendwie davon abgeschaut sein, weil also auch wenn Wespen dann zum Beispiel, es gibt bestimmte, die haben sich auf Spinnen spezialisiert, da werden dann die Eier auf den Hinterleib der Spinne gelegt, mit so ein bisschen festgeklebt. Dann wird so ein bisschen Gift injiziert, sodass auch die Spinne nicht merkt, dass sie von dem Ei, das Ei schlüpft dann. Dann wird die Larve flitzt dann von hinten in die Spinne rein. Und aber auch da wieder.
Also, ich frage mich, schade, dass du nicht in Köln wohnst. Ich wüsste schon, was das nächste Karneval ist.
Wer aber, Christian Raab-Hansel, ist bereit, dieses Buch zu lesen?
Naja, ich zum Beispiel. Also nicht nur, dass dann diese Spinne von innen aufgefressen wird, ohne es zu merken. Die latscht also noch die ganze Zeit weiter rum und frisst noch selber weiter, weil auch selbst die Larve so clever ist, dass sie nur die erstmal nicht essentiellen Teile der Spinne von innen auffrisst und am Schluss bleiben nur noch die Beißwerkzeuge der Spinne übrig. Das ist schon mal ein Teil des Versöhnungsvorschlages.
Das klingt immer noch nach Quentin Tarantino.
So ein Bio-Krimi, oder?
Ja.
So ein
Öko-Krimi? Ja, aber dass sie eben sagt, es gibt nichts Besseres zur Schädlingsbekämpfung. Die hat mal hochgerechnet, dass so ein Wespenstaat im Laufe eines Sommers so ungefähr 4,3 Kilo Beute erlegt. Oh. Das sind so, sie hat's ausgerechnet, so 80.000, 90.000 Insekten. Also wir wären ganz schön überrannt, wenn es diese Wespen nicht gäbe. Ja, das ist so der eine Teil der Versöhnung. Das zweite ist eben, dass sie sagt, naja, die bestäuben auch, wir brauchen die für die Biovielfalt. Und das dritte, dass sie eben auch dieses ganze Aas auffressen. Das heißt, die sorgen auch dafür, dass wir hier nicht in allen möglichen Kadavern, weil es sammelt sich ja auf die Dauer doch einiges an, dass wir darin nicht versinken. Ehrlich gesagt, also für Versöhnung, ich gebe zu, bei mir reicht es auch nicht. Ich sehe eure Blicke, bei euch reicht das auch nicht. Aber diese Faszination, diese Begeisterung, also das muss ich wirklich sagen, das hat es total in mir entfacht.
Merkt man gar nicht.
Diese Gangster der Insektenwelt gefällt mir sehr, sehr.
Genau, bevor du jetzt nochmal den Titel sagst, gebe ich noch kurz den Service-Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Der berühmte Wäschesprüher hält die Wespen von Picknick fern.
Ach, Wespen, eine Versöhnung von Syrian Summer. Das hat aus dem Englischen übersetzt Andrea Schnittmann. Das sind 432 Seiten, sehr spannende Seiten für 24 Euro bei HarperCollins. Wespen, eine Versöhnung.
Den letzten beißen die Wespen, kann ich da nur sagen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dagegen jetzt noch ankommen soll, zumal ich tatsächlich eine echte Überforderung mitgebracht habe. Also mein typisches Sommerbuch ist ja gerne besonders anstrengend, weil ich finde, so wie man Sport treiben sollte und nicht im Liegestuhl liegen, sollte man auch geistig was tun, wenn man Ferien hat. Und dieses Buch ist doppelt überfordernd. Es ist sehr dick, 640 Seiten. Und es ist anstrengend, weil es uns mit etwas konfrontiert, was wir hierzulande ausblenden, nämlich das chinesische Denken der Gegenwart. Und das ist ein Rieder, übersetzt und kommentiert und herausgegeben von Daniel Lese.
Daniel Lese, ne?
Und Xi Ming. Lese ist Sinologe in Freiburg. Xi Ming lebt in Trier und ist ein nach Deutschland emigrierter Übersetzer. Und das sind 21 Texte aus fast 22 Jahren von Philosophen, Politologen, Intellektuellen schlechthin aus China, und zwar aus beiden Perspektiven. Nur das macht es so anstrengend.
Dieses Ding, das liegt übrigens seit Wochen auf meinem Schreibtisch, aber ich drücke mich vor den 640 Seiten bislang. Sehr gut, dass du es dabei
muss man,
hast.
Muss man lesen. Es ist wirklich so. Er sagt selbst im Vorwort, notwendig sind Neugier und eine gewisse Frustrationstoleranz. Das liegt natürlich darin, dass er auch propagandanahe und regierungsnahe Texte drin hat, damit wir das verstehen, was, wie da überhaupt gedacht wird. Und da haben wir natürlich den üblichen, verklausulierten, sehr umständlichen Funktionärstalk, der da ist aus Marxismus und Konfuzianismus und etlichen anderen Versatzstücken und einfach kompliziert zu lesen. Man müsste auch nicht alle lesen. Also wenn man tatsächlich so 6 davon gelesen hat, kriegt man doch schon einen relativ erschreckenden Einblick. Zum Beispiel gibt es da einen Vortrag von Chen Duarong, Nationale Sicherheit und Verfassung. Das ist eine Rede, die in Hongkong gehalten wurde, 2019 oder 18. Und dieser Text nimmt nicht nur perfiderweise inhaltlich Bezug auf Carl Schmitt, sondern er macht im Grunde genommen dasselbe wie Carl Schmitt, denn er rechtfertigt die Gewalt gegen die Demonstranten in Hongkong mit dem Souveränitätskonzept von Carl Schmitt. Ah. Also das ist ein Text, der noch nicht mal mehr nur, die Linke hat Carl Schmitt auch immer rezipiert, nicht mal mehr nur marxistisch ist, sondern fast schon ein paar faschistische Versatzstücke enthält. Dann gibt es das ist der längste Text im Buch, eine Interpretation der Ära Xi Jinping auf Basis des Berichts auf den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei. Das ist wirklich gar nicht unintelligente Parteiapologetik. Da lernt man sehr viel von diesem imperialistischen Grundton, der da mitschwingt. Und das durchzieht eigentlich auch die ganzen Texte. Und sowohl der Leute, die gegen diese Politik sind, als auch die für diese Politik sind, dass sie eigentlich entweder fürchten oder wünschen, dass China den Imperialismus, der sozusagen in den Genen liegt seit 3000 Jahren, als Imperium, als Weltmacht wieder aufleben lässt. Und das ist ein sehr, sehr beängstigendes Gebräu, muss man sagen. Es wird ideologisch untermauert vom Konfuzianismus, den zu erklären ich mich hier scheue, denn das habe ich selbst in diesen Aufsätzen nicht ganz begriffen. Aber man kann sagen, dass diese Herrschaftsideologie des Konfuzianismus im Grunde so ein bisschen adäquat ist zu dem, was Platon dann etwas smoother den Philosophenkönig genannt hat, 150 Jahre nach Konfuzius. Da ist der weise Herrscher, der ist herzensgut und durch ständige moralische Verfeinerung trifft er immer die richtigen Entscheidungen. Aber er verfeinert sich nicht dadurch, dass er in einem kritischen Prozess mit irgendjemand steht, sondern das sind halt so Setzungen, die eben als Untermauerung so einer Macht, autokratischen, diktatorischen Machtideologie sehr, sehr gut funktioniert.
Und ich finde ja super spannend, wie wir heute immer beobachten können, dass China ja sehr stark mit der Behauptung auftritt, überhaupt gar keine Ambitionen zu haben, irgendwie ideologischer Art und dergleichen, aber das natürlich selbst schon eine Ideologie ist. Was lernen wir darüber?
Wir lernen darüber, dass ganz viel über Sprache geht und das ist eben auch das Fremde. Das heißt, China würde niemals sagen, wir wollen jetzt afrikanische Länder kolonialisieren, sondern sie harmonisieren sie. Mhm. Das heißt, das kommt auch aus diesem Konfuzianismus. Die Harmonie des Himmels und der Erde drückt sich darin aus, dass wir Xi Jinping haben. Ich sag's mal überspitzt, der dafür sorgt, dass das alles wunderbar
ist. Das ist so Harmonisierung à la Borg, um es jetzt mal arg zuzuspitzen.
Genau.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Diese politischen Gebrauchstexte, die kriegen wir da vorgeworfen wie so Brocken oder machen die Herausgeberin da irgendwie eine Art von Einordnung?
Nein, sehr gut. Es ist sehr gut aufgearbeitet. Es gibt sehr viele Fußnoten, auch bis hin in sprachliche Wendungen, weil das ja so komplex ist. Manche Sachen kann man auch gar nicht übersetzen. Da schimmert dann auch diese Poesie plötzlich manchmal durch. Wage es, das schwer zu ergreifen, zu kontrollieren und zu ziehen. Das ist ein Satz von Xi Jinping. Das klingt nicht so wie, ich will jetzt Taiwan überfallen.
Ja.
Sagt es aber. Oder nur der Fuß weiß, ob der Schuh passt. das heißt, Demokratie ist scheiße, weil das passt nicht auf unseren Fuß.
Also
diese Sachen werden aber alle erklärt in den Fußnoten. Es ist sehr gut ediert und es ist in 4 Blöcke geteilt und die Blöcke wiederum haben einen langen Einordnungstext, was denn da erzählt wird, und sie sagen auch, man kann auch gar nicht alle Anspielungen, die innerchinesisch da gemacht werden,
wirklich das verstehen. Heißt aber auch, diese Rhetorik, diese Sprache würden wir mit unseren europäischen Ohren ohne diese Einordnung überhaupt nicht begreifen, wovon die Texte überhaupt handeln.
Wir würden das schon begreifen, vor allem bei den Dissidenten ist es auch westlicher orientiert und da merkt man natürlich auch, dass sie ein anderes Publikum sich richten. Aber ich würde fast vermuten, und es geht uns ja allen so, es gibt da so ein romantisierendes China-Bild, so à la Peking-Oper und sowas, dass wir sagen, ach, das ist ja niedlich ausgedrückt, das ist ja eine hübsche Poesie. Die sagen es halt nicht direkt, aber die Handlungsweise, die dahinter steckt, ist für Chinesen völlig klar dekodierbar, dass es direkt gemeint ist. Jetzt fehlt mir eine Frage von den Damen.
Welche Perspektive liest sich denn daraus eigentlich?
Ich finde
bevor du eine andere Frage möchtest.
Ja. Also die Frage, die sich zwingend stellt, ist, wenn ich sage 21 Texte, von wem sind die? Sie sind von Männern.
Und das ist jetzt eine Frage, die nicht nur Frauen stellen können,
Florian. Und es ist tatsächlich so, es ist eine feministische Philosophin, Song Xiaoping, dabei von 2012. Und da steht dann der schöne Satz, in allen Bereichen der Gesellschaft riecht es nach männlichen Hormonen. Das ist eine extrem männerdominierte Gesellschaft. Und in der Politik, im Machtapparat, kommen Frauen wirklich nur komplett am Rande vor. Und da kann man es tatsächlich in Richtung toxischer Männlichkeit erweitern und sagen, diese ganze Ideologie ist auf männlichen, seit Jahrtausenden vorherrschenden männlichen Gesichtsweisen abgestellt. Und jetzt, was lese ich daraus? Tja, was lese ich daraus? Also ich lese tatsächlich frustrierenderweise daraus, dass wir unser China-Bild. Diese Woche haben wir es erlebt mit dem chinesischen Außenminister, der einfach verschwunden ist. Jetzt wird er im digitalen Raum seine Spuren gelöscht, dass wir immer noch ein komplett verharmlosendes China-Bild haben. Und wenn ich dann höre, dass VW vor ein paar Tagen schon wieder sich noch mehr verschrieben hat mit einem chinesischen Staatskonzern, sage ich, Leute, wo lebt ihr eigentlich? Denn es ist klar, dass etwas passieren wird in den nächsten Jahren. Und ich lese zum Beispiel daraus, dass der Taiwan-Überfall sozusagen unvermeidlich ist.
Die Regimekritiker im Buch, leben die noch in China oder?
Die leben zum Teil noch in China und es gibt einen sehr, sehr ergreifenden Text von Zhu Sangrun. Das wütende Volk lässt sich nicht länger einschüchtern. Das war 2020 im Internet publiziert, in der Hochzeit von Corona. Und da steht in dem Text am Anfang, vielleicht wird dies der letzte Essay sein, den ich schreiben kann. Dies liegt nicht in meiner Hand.
Also ich lerne keine Scheu vor den 640 Seiten, die auf meinem Schreibtisch harren. Jetzt nehme ich es mir doch mal in die Hand. Sagst du uns nochmal, wie es heißt und wer die Herausgeber sind?
Das ist Chinesisches Denken der Gegenwart, Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft, übersetzt und kommentiert von Daniel Lese und Xi Ming, Verlag C.H. Beck, 640 Seiten, kostet nur 29,90 €.
Das war das Lieblingsbuch des Monats von Florian Felix Wey. Und das war die Lesart, unser Buchmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Eben heute mit unseren Lieblingsbüchern. Florian Felix Wey haben Sie gerade gehört, Miriam C. haben Sie gehört, Katrin Stövesand haben Sie gehört und mich, Christian Rapansel. Und wir haben über China geredet, über das sowjetische Erbe und die Verräter, über den NSU-Prozess und über Wespen. Ich danke euch sehr.
Gerne.
Sehr gern, danke.
Tschüss.
Dir.
Nächste Woche geht's dann um das vielleicht wichtigste Überlebensmittel, das wir haben, das einmal knapper wird, ums Wasser. Danke fürs Zuhören. Bis bald wieder. Tschüss. Machen Sie es gut.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.